Meine Mutti.
Schöne Grüße.
Woo.
Romano mit Mutti gehört auf Flux FM. Ein Auszug aus der just erschienenen LP Copy Shop. Die zweite Romano-Platte ist fertig. Und Roman Geike, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, aber so kennt ihn ja kaum noch einer. Romano ist jetzt bei mir im Studio.
Ich freue mich sehr.
Flux FM. Ich freue mich auch sehr, Mann.
Berlin. Hey.
Tag. Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Mir ist gut auf jeden Fall. Freue mich.
Schön.
Album ist draußen. Zweite Geburt, ne?
Ja.
Die Mutter hatte zweite Kind geboren oder der Romano.
Ja.
Und fühlt sich sehr gut an.
Gleich ein Unterschied zwischen Muttis und Musikern. Man sagt, glaube ich, bei Muttis, das zweite Kind ist einfacher als das erste, so vom Geburtsvorgang her.
Ja.
Bei Musikern sagt man aber das Gegenteil, weil man ja für das erste hat man ein ganzes Leben lang Zeit gehabt.
Ja, ja.
Und
ja,
das
ja.
zweite muss dann unter Zeitdruck entstehen.
Ja.
Du hast wieder mit Serious Mo abgeliefert. Ich finde auch, dass man von Druck nichts spürt. Das klingt relativ effortless, wie die Amis sagen würden.
Ja, ja,
was
ja.
sagst du dazu? Kannst du diese Sage vom zweiten schwierigen Album, kannst du die nacherzählen oder eher nicht?
Na, es gibt sowas wie, werden Sachen weitererzählt in der Gesellschaft und irgendwann glaubt man es und irgendwann fällt es deinem schwer. Ne?
Mhm.
Und davon sich wieder losmachen ist gar nicht so einfach. Aber bei mir war es so, letztes Jahr im März war die März-Tour war beendet. Dann bin ich erstmal auch zur Ostsee nach Bad Doberan. Kann ich jedem empfehlen. Da gibt es einen Zug, der heißt die Molly. Die fährt für 10 Kilometer braucht die eine Stunde. Das ist wie 3 Joints. Und dann habe ich mich so richtig erstmal runtergefahren förmlich
ja.
mit der Bahn und bin dann zurück nach Berlin, hatte vielleicht noch so 3-4 Wochen Chillout und für mich selber und dann kam es wieder, dann hat es wieder gesprudelt, ne?
Cool.
Dann kam es raus und im Juni habe ich angefangen zu schreiben im letzten Jahr und die Produktionszeit etwa ein Jahr und die ersten 3-4 Monate Nachtfalke, viel allein nachts Ideen geschrieben und dann ab September, Oktober beim guten Serious Mo dann wieder stand die Studiotür wieder offen und dann haben wir zusammen das Album fertig gezimmert.
Also so einmal kurz durchatmen an der Ostsee nach einem ja sehr ereignisreichen Jahr wegen des Debütalbums und so,
genau.
War dann doch ganz gut und wichtig für dich.
Ich glaube, das ist immer dieses, wenn man so auf dem EKG-Gerät guckt, gibt es ja dieses Hoch und Runter und wenn eine Linie ist, man ja tot. Ne? Also es geht hoch, es geht runter und ich glaube, wenn man den Peak mal hat, fährt man auch mal wieder runter. Das tut der Sache auch gut, auch dem Projekt.
Ja, das mit dem Hoch und Runter erinnert mich jetzt an den japanischen Wahrsager aus deinem Video, an den chinesischen Wahrsager aus deinem Video
ja,
in Hongkong,
ja.
der in deinen Lebenslinien einen Auf und Ab erkennt.
Naja, er hat, interessanterweise habe ich danach nochmal nachgefragt und er meinte, er hatte sich geirrt.
Ja.
Es geht nicht sofort bergab, weil ich war ja gerade in Hongkong. Ich meine, aus Köpenick, Hongkong ist irgendwie geil. Er meinte erst mit 43, 44 und da meinte ich, ist ja toll, habe ich noch 3-4 Jahre.
Ja.
Also deswegen einfach in die Luft schießen und weitermachen.
Ja, sehr gut. Auch das möchten wir dir hier von Flux FM raten. Ich habe in einem Interview gelesen, dass zu Beginn der Romano-Story auch so ein Zusammentreffen stattfand mit Serious Mo und dem Regisseur der ersten Videos. Und da hat man sich nochmal drüber unterhalten, was denn so ein Projekt in der Popmusik leisten muss. Ja? Und da wurde dann so eine Regel festgesetzt und die lautete, du musst die Leute so nah an dich ranlassen, wie es für dich quasi möglich und aushaltbar ist. Und das ist ja was die Romano-Musik in der Tat auch immer noch super interessant macht, ist, dass du über deine Mutti erzählst, auch über deinen Vater, über Karl May Experiences und so weiter und so fort.
Na, es ist immer schwierig, wenn du bloß irgendwie die Floskeln singst. Gute Gefühle, eine schöne Zeit. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, klar, kann man machen und dann gibt's vielleicht auch...
Aber du kannst das auch.
Ja, na klar. Da kann man natürlich auch im Bierzelt die Leute begeistern. Ich habe so manche Hochzeit oder Familienfeier oder auch eine Schließung einer Pizzeria mal so eröffnet. Aber ganz ehrlich, grundlegend war für mich der Gedanke, auch bei dem Projekt, loszulassen und von sich was preiszugeben. Weil ich finde es schade, manchmal auch über die Alben, man feiert auch so Hip-Hop-Alben, zum Beispiel verschiedenste Alben, das sind die ersten zwei, wo man noch so, wow, und irgendwann hat man das Gefühl, der Künstler sitzt auf so einem Elfenbeinturm und hat irgendwie, da fehlt so ein bisschen wie sagt man, die Bodenhaftung.
Ja.
Und ich finde es schön, so Themen, die mich weiterhin bewegen, immer noch probieren, frisch zu bleiben.
Ja.
Ist ja nicht jeden Tag so, aber sich immer wieder frische Inhalte, was interessiert einen, was sind Themen, über die ich singen wollte, ob das nur die Wende Thema, ob das die Mutti, ob das mal der bisschen mein skurriler Anwalt. Einfach so Themen, die ich für mich selber, die mir selber auch Spaß machen und dann nicht in so reine Floskeldrescherei abzurutschen.
Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal von dir schon fast oder jedenfalls was dein Stuff besonders macht, ist, dass es halt eben auch gar nicht mehr darum geht, jetzt den Status quasi zu berappen und zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt so und so weit gekommen und wenn ihr meine dritte LP kaufen werdet, dann bin ich noch ein Stückchen weiter und hab noch ein dickeres Auto und so. Das findet bei dir ja gar nicht statt.
Das ist ja auch so egal. Also wenn man überlegt, natürlich... zu leben und den Kühlschrank da mal einen schönen Sekt drin zu haben und vielleicht auch mal einen edlen französischen Käse. Warum nicht? Aber es ist irgendwie, das hat sich so tot erzählt. Vielleicht, man kann ja mal einen Song auch drüber machen, dass man sich so doll freut, mit der Yacht irgendwie über den Müggelsee zu tuckern. Aber dann ist es auch erzählt, dann wird's langweilig. Und für mich ist gerade auch das so ein bisschen, auch im Hip-Hop geht's um die Mülltonne und die Goldkette. Mhm. Deswegen war ich auch großer Fan von Ice-T und damals NWA. Das war irgendwie dieser Straßenrap. Ja. Und dann hatten sie für ihren Ferrari, sag mal, maximal 10 Liter zum Tanken, sind aber trotzdem groß erstmal über die Straße gefahren. Das fand ich irgendwie noch reizvoll. Ja. Aber stapelst du nur die Ketten übereinander, wofür? Die kannst du ja später auch nicht mitnehmen.
Dass du da gelandet bist, wo du bist, hast ja vielleicht auch damit zu tun, dass du schon immer in den verschiedensten Genres unterwegs warst und dich für verschiedenste Genres interessiert hast. Der erste Track ging dann gleich über eine Metal-Kutte, wo alle Hip-Hopper sich gefragt haben, was ist denn nochmal eine Kutte?
Und auch die Mettler zeitweise, ne?
Die Mettler haben sich gefragt, warum rappt jetzt einer über unsere Kutten?
Und der Rest hat sich gefragt, was ist mit dem ansonsten so los, weißt du?
Das ist ja dann schon noch eine Besonderheit in deiner Biografie, denn, also du bist ein bisschen jünger als ich, aber in unserer Generation war es ja in der Tat noch so, dass man sich für einen Genre eigentlich entscheiden musste. Ja, du warst entweder Mettler oder Hip-Hopper. Ja. Ja. Wenn du gesagt hast, ich höre Metal, aber ich mag auch Hip-Hop, waren quasi 8 von 10 Freunden enttäuscht. Ja.
Und wenn du noch Techno sagst, waren alle weg.
Ja, genau, dann war wieder der Typ ist verrückt. Ja. Und das finde ich ja ganz schön, dass die Zeit quasi jetzt in deine Richtung läuft
gearbeitet
oder
hat,
in deine Arme spielt, denn jetzt ist es ja völlig normal. Also die Kids von heute haben halt eben keinen großen Bruder mehr, der nur Metal hört, sondern haben das Internet, hören alles.
Ja, das ist ja wie eine große Jukebox, das Internet. Und ich meine, wenn du Werbespots hast, das ging schon irgendwie ab 2000, 2, 3, 4, 5 los, wo dann plötzlich Drum Bass auftauchte oder Dubstep oder sonst was, wo sich selbst große Autofirmen sagen, okay, wir gehen mal ein bisschen ans Limit mit dem Sound. Ich meine, es ist jetzt alles möglich. Und bei mir war es damals alles möglich, weil ich, einen Freundeskreis hatte, der sehr offen war. Mhm. Und nach der Wende in die ganzen Techno-Clubs rein, gleichzeitig aber auch so Bunker damals und Exit und Walfisch und alles. Und dann aber gleichzeitig auch in der Schule dann die Hip-Hop-Tapes, die getauscht wurden, Public Enemy und alles. Und dann wiederum ein Kumpel von mir, der irgendwie Metal gehört hat und mir die ersten schwedischen Death-Metal-Bands gezeigt hat. Ich weiß auch nicht, ich fand's reizvoll. Es war, am Anfang wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich fand's einfach nur reizvoll.
Ja.
Und oftmals, wenn man heute in den Club geht, ist es so überschaubar, dass man oft schon weiß, wie das Ende dann. Und diese Überraschung, diesen Überraschungseffekt, was legt der gerade auf? Ja. Dieses Hinschleichen zur Platte. Ach, abgeklebt, ne? Der alte Trick so. Die DJs waren ja ganz so ihre kleinen Bootlegs oder Dubplates oder was sie hatten. Mhm. Das Interesse daran, nicht nur der reine Konsum, sondern auch das Interesse, was passiert da gerade, ne?
Ja. Moses Schneider, den wir vielleicht auch vom Namen her zumindest kennst, du, ein berühmter Berliner Produzent, der mit den Beatsteaks und Tokotronic und schon gearbeitet hat. Ja. Und der hat mal ein schönes Bild entworfen, der meinte, es gibt den Mainstream, der schlängert sich so durch die Landschaft wie ein Fluss, also ändert auch mal seine Richtung. Ja. Und als Künstler kann man entweder sich entscheiden, dazu zu versuchen, dem Fluss zu folgen, oder man macht eine gerade Linie und zieht sein Ding durch.
Ja.
Und hat dann vielleicht das Glück, dass der Mainstream ausgerechnet an irgendeinem Jahr mal in deine Richtung zufällig fließt.
Das ist ein geiles Bild.
Bist du mit drin quasi.
Das ist ein geiles Bild.
Und das passt zu deiner Story vor allem.
Das ist ein geiles Bild und ich habe auch so diesen Spruch, den ich für mich festgestellt habe über all die Jahre, ist ja auch 96 angefangen mit Musik so, einfach auf dem Weg bleiben, auf seinem Weg bleiben.
Ja.
Es gibt überall Stimmen, die sagen, immer 30 ist Schluss, brauchst du aufhören, du siehst ja nicht aus wie bei der Boygroup, bist ja nicht der, mach mal da, bitte. Ganz viele Stimmen. Im Endeffekt, die innere ist dann die, der Motor, der einen antreibt. Und ich habe parallel mal im Copyshop gearbeitet, aber also immer auch Musik gemacht.
Ja.
Bin dann sozusagen abends dann in die Studios, auch zu Moritz, zu Sirius Mo.
Ja.
Dann morgens total verstrahlt, teilweise auch verspätet, dann wieder zum Job. Mal auch eine Krankschreibung, einfach Musik machen, Musik machen, Musik machen.
Ja.
Und jetzt das wirklich Schöne bei Romano für mich jetzt gerade ist, dass ich sagen kann, ich kann mich jetzt gerade nur um die Musik kümmern.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch, dass ich die Jahre davor super fand als Lebenserfahrung auch.
Ja, voll.
Weil dadurch bist du auch komplett weißt du genau Bescheid, wie es ist.
Ja, du kannst ja wahrscheinlich auch anders mit Enttäuschungen von der Business-Seite her umgehen, weil du das alles schon mal gehabt hast. Mit anderen Musiken, mit anderen Bands,
keine Ahnung,
anderen
Projekten. Dann hast du auch mal Vattenfall nicht gezahlt oder so. Weißt du, irgendwie, man kennt es ja alles irgendwie. Und das sind so Punkte, die man durchläuft. Und ich freue mich auch. Ich kenne ja übrigens noch Ofenheizung, ganz klassisch, und ein Außenklo. Ich meine, ich freue mich schon, wenn ich einfach die Heizung auf 4 drehen kann bei dem Wetter. Auch. Das ist schon eine Menge wert. Ne?
Das kenne ich
obwohl der Ofen auch was Romantisches hat.
Aber die Luft ist viel angenehmer.
Die Luft ist viel angenehmer, aber trotzdem im Nachhinein wollen sie da alle bloß auf 4 drehen, dass es warm ist. Ne?
Das kann man so stehen lassen. Lass uns doch, wenn wir schon den Copyshop erwähnt haben, genau das Stück, das von dieser Phase deines Lebens erzählt, nochmal abspielen und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter mit Romano über die aktuelle Platte, die so heißt wie dieser Song. Copy, copy, copy shop. Boah, ist das gut. Romano mit Copy Shop auf Flux FM. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass durchaus eine Intimität vorhanden ist in den Texten von Romano. Er lässt die Leute relativ nah an sich ran und das war auch so eine quasi fast schon philosophische Entscheidung zu Beginn des der Romano-Story, dass man sagt, diese Intimität muss hergestellt werden, sonst bleibt es uninteressant unter Umständen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass in deinen Texten eben auch Humor stattfindet. Da haben wir eben kurz im Vorgespräch schon drüber gequatscht, dass ich das interessant finde und der Grund für mein Interesse ist der, dass Humor und deutschsprachige Musik ja oft quasi verpönt sind auch. Da sagen dann die Kritiker, wenn ich Witze hören will, ja, gehe ich auf eine Phipps-Asmussen-Show und eben nicht so eine Musiker, bla bla bla. Bei dir habe ich aber das Gefühl, dass dadurch, dass diese Beats von Serious Mo so mörderdeep sind und so ernst zu nehmen auch, ja. dass du eigentlich im Prinzip fast schon mehr Quatsch oben drüber erzählen kannst, als es vielleicht bei anderen Instrumentals der Fall wäre. Wie ist es bei dir? Achtest du da drauf, dass es nicht zu humorig wird oder haust du einfach raus?
Das ergibt sich einfach, das ergibt sich so songmäßig. Dann kommt eine Vision, eine Idee und dann arbeitet man dran. Und ich finde, Sachen mit einem freundlichen Lächeln zu beleuchten, macht es für mich viel, viel spannender, als wenn man, wenn was sehr zynisch und was sehr kalt dargestellt wird, ist es oft 2D. Mhm. Wenn du da aber noch eine Komponente reinbringst, so ein Augenzwinkern, ich finde, die Ärzte haben es immer wieder gut gemacht auch. Da gibt es großartige Nummern, die Sachen auch, ob das politische, gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen und immer mit diesem leichten, schelmischen Augenzwinkern, was auch heißt, dass man selber nicht verbittert ist, weil verbittert macht immer wirklich auch eng, Hass macht eng. Ja. Und das ist so eine lockere, spielerische Art, mit den Dingen umzugehen. Irgendwo ist auch anzunehmen, dass es vielleicht gerade die Situation so ist, aber gleichzeitig auch so, hey, ja, es ist ja nicht alles nur, ich muss ja nicht alles zulassen bei mir selbst. Ja. Ne? Es kann ja so bei dem sein, aber es muss nämlich mein Problem sein, weißt du?
Ich finde schön, dass du den Satz Hass macht eng nochmal genannt hast, weil du den, glaube ich, bei Jens Balzer im Interview auch gedroppt hast.
Ich musste das nochmal bringen, weil ich irgendwie dieses Gefühl auch immer habe, wenn man schlecht gelaunt und hat man eine dicke Ader am Hals und dann ist man vom Straßenverkehr, sind die einfachen Sachen der Straßenverkehr, man hat der Chef irgendwie einen angemotzt, dann trägt man das raus und schleppt das die ganze Zeit weiter, aber die anderen Menschen können doch überhaupt nichts dafür und denken, was ist mit dem los? Ja. Und dann ziehst du das natürlich an. Hass macht sehr, sehr eng.
Ja, und Wut. Und das ist sowas, was du quasi bei dir selber auch aktiv quasi ein bisschen steuern kannst. Weil zu 100% kann man ja seine Emotionalität nicht kontrollieren, also sonst wären es ja keine Emotionen, aber du versuchst dann schon aktiv zu sagen, Alter, jetzt bin ich gerade ein bisschen schlecht drauf. Denk nochmal drüber nach, wie geil gerade alles ist und hab die Leute lieb oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist so, ich glaube, man kann die Gedanken auch immer mal wieder beobachten, also sich selbst. Mhm. Man kann sozusagen irgendwas denken und dann gleichzeitig das auch in Frage stellen. Und Gedanken kommen und gehen wie Wolken, die kommen vorbei, ah, das ist ja irgendwie ein komischer Tag heute, angucken, vorbeiziehen lassen. Ey, das sind einfach bloß Gedanken, Bilder, die gar nicht existent so sind. Die sind nur in dem Kopf, ein anderer denkt schon wieder anders, der nächste auf der Straße denkt schon wieder anders, alle denken irgendwie anders. Und wie man so ein Gemeinschaftsbild schafft, ist, indem man einfach das Denken fasst, durchweg ausschaltet. Klar weiß man, okay, ich freue mich total heute auf Flux und dann kann man auch den Tag noch planen, vielleicht unter eine Reise und ich weiß auch, die Tour wird bald kommen, aber so permanent die Vergangenheit und Zukunft zu besuchen, sorgt dafür, dass man gar nicht jetzt, ich bin gar nicht da so und das ist ein Prozess, an dem man immer wieder auch arbeiten kann und ich finde es total entspannend auch. Es ist einfach entspannend, macht Spaß und dadurch kann ich die Momente, ob mit dir hier oder mit einer netten Dame beim Sekt oder einer Omi beim Sekt oder einer Postfrau im Gespräch oder so, ich kann das dann sozusagen besser überblicken und genieße mehr den Moment, weißt du?
Ja, das ist gut. Also es klingt so einfach, aber es ist durchaus nachvollziehbar. Es ist auch Arbeit, ja. Eine Sache vielleicht noch, weil wir in hochpolitischen Zeiten leben und weil am Sonntag auch Bundestagswahl ist, wird ja von vielen Leuten heutzutage verlangt, auch ich verlange das hin und wieder von Bands, dass sie mehr politisch werden müssen und dass sie politischere Texte schreiben sollen. Ich habe die Dead Press, die du ja auch kennst, schon hier gehabt. Die haben gesagt, wir sind eine Mischung aus Artist und Activist. Wir sind Artivists, ja. Wir machen quasi alles mit so einer politischen Grundhaltung, auch in den Texten. Dann waren vor 4 Wochen die Sugar Hill Gang Jungs da. Den habe ich die Alten waren da. Dann habe ich denen das nochmal präsentiert als Konzept und die sagen, ja, aber wenn wir jetzt anfangen würden mit politischen Texten, würde das Leute verschrecken und komisch wirken, weil wir sind die Typen mit It's a Hip Hop, the Hip, Hip Hop. Yeah, Party Time. Und die haben gesagt, ihre politische Mission ist es, die Liebe zu verbreiten, die guten Vibes zu verbreiten und die Leute zusammenzubringen und dann ist alles gemacht. Man muss nicht Slogans in Songs verpacken, das kann auch nach hinten losgehen. Was sagst du dazu? Wie ist da deine Einstellung? Und
ja, ich hatte beim ersten Album einen Song Brenn die Bank ab.
Stimmt.
Dabei ging es es geht nicht darum, gewalttätig zu werden gegenüber Menschen, sondern gegenüber sich Gedanken zu machen über die Institution, dass da eine Krake am Machen ist, die uns selber allen auch, da wären irgendwelche Zahlen, irgendwelche Milliarden, jeder ist da da so, und die Banker sitzen auch in ihrer Blase drin. Und dann ist es auch, die sind da natürlich drin gefangen und haben ein bisschen die Relation verloren. Und ich wollte einfach anklagen, keiner braucht 50 Autos, keiner braucht 8 Häuser. Da muss irgendwo ein Cut gemacht werden, ja, und dann dem Gemeinwohl auch geholfen. Und das ist diese große Spanne. Ich bin persönlich der Meinung, überall, es gibt so viele politische Themen, die einem gar nicht politisch vorkommen.
Ja.
Ich habe in den Song, ich will euch alle heiraten.
Ja.
Ich liebe dich, auch wenn du anti alles bist. Du sagst, du magst mich nicht und trotzdem liebe ich dich.
Ja, das ist die Sugar Hill Gang im Prinzip.
Ja, aber
also der Move.
So oldschoolig. Aber das Schöne, finde ich, ist, dem anderen gegenüber einen Vertrauensvorschuss zu geben, nicht abwerten, nicht gucken, wie sieht denn der aus, was macht denn der und so. Und da spielt uns der Kopf oft einen Trick.
Ja.
Auch mal, das hatte ich ja, dieses Annähern, das hatte ich mit Klaps auf dem Po, mit dem Augenzwinkern mal gemeint. Einfach mal zulassen, einfach mal sich kennenlernen. Ich würde eine Regel aufstellen, hier in Deutschland, wenn ich Politiker wäre, wo wir gerade über die Wahl reden, die Regel wäre, als allererste, jeder Bürger, jeder deutsche Staatsbürger müsste sich 5 Minuten pro Tag mit einem wildfremden Menschen unterhalten.
Mhm.
Das führt, könnte zu mehr Offenheit führen. Das schon alleine das.
Ja.
Und das ist dann der Domino-Effekt, ja?
Ja.
Das ist so ein bisschen der Gedanke. Und ich finde die Werbeaktion zurzeit so ein bisschen wie so von PR-Agenturen inszeniert. Große Worte, große Sprüche. Ich denke da wirklich eher, muss ich sagen, regional.
Mhm.
Regine Hildebrand war so eine Vorreiterin, die ich immer toll fand.
Mhm.
Die hat gesagt, ich öffne lieber mal einen Kindergarten oder eine Brücke, als in der großen Politik dort bei den Global Playern mitzumachen.
Mhm.
Und das fand ich irgendwie gut. Ich sehe bei mir die Rentner im Müll wühlen nachts,
ja,
die trauen sich tagsüber nicht, die kriegen eine schlechte Rente, teilweise,
ja,
Trümmerfrauen, Leute, die haben probiert, Deutschland wieder aufzubauen, dann die Jugendarbeit, Jugendclubs schließen, bleiben dann aber ewig, dann wachsen, dann siehst du schon die Ranken wachsen,
ja,
wie in so einem alten Schloss, und trotzdem kosten die fast noch genauso viel. Das ist für mich, sind so Punkte,
ja,
die ich greifen kann, die ich sehen kann und wo ich Verbesserungsbedarf sehe.
Ja, think global, act local. Das haben die,
ist so,
haben
klein,
die Amis in den 70ern groß als Aufkleber hinten auf die Autos geklebt, und so blöd ist der Spruch. Einfach
auf jeden
nicht.
Fall, auf jeden Fall.
Jetzt hast du Jugendarbeit noch erwähnt, das vielleicht nochmal als abschließende Feststellung unter Umständen auch nur oder auch als Frage. Man hat ja das Gefühl, dass Ende der 80er die Jugendarbeit in Köpenick wirklich krass gut funktioniert hat, denn es gibt einen Romano, es gibt einen Sirius Mo, es gibt einen Tony Mahoney, und
ja,
das sind alles Leute,
ja,
Gotti kommt glaube ich auch, Martin Gotti, ja, kommt glaube ich auch aus Köpenick, und es sind alles Leute, die so ein ganz eigenes Ding fahren und die in sich, also zumindest in ihrer künstlerischen Figur ruhen, die nicht,
ja,
so sagen, oh, ich muss nächstes Jahr aber ein bisschen mehr wie der und ein bisschen mehr wie der, sondern die machen auch einfach ihr Ding.
Ja, auf dem Weg bleiben.
Insofern ist es ja schon schade, dass man da jetzt auch schon schlechte Gefühle bekommt, wenn man so eine verrankte Jugendeinrichtung sieht quasi.
Ja,
es
ist schade. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder positive Beispiele, der Mellow Park.
Mhm.
Ich bin sehr, sehr glücklich, die können jetzt ihren BMX-Park bauen. Das hat geklappt und da bin ich wirklich ultra glücklich. Die hatten ja dann so ein Crowdfunding.
Mhm.
Das ist, hat toll geklappt jetzt und auch von Union unterstützt,
ja,
und so weiter. Ey, das ist, da passiert Jugendarbeit und ich kann mich dafür einfach bloß immer wieder stark machen, dass ich,
ja,
sage, ey, da passiert's. Kids mal ein bisschen von der PlayStation wegholen. Na klar, gibt's tolle Spiele, müssen wir nicht drüber reden. Und am kalten Winterabend,
ja,
kann man auch mal durchzocken. Aber es geht hier eher um das, die Permanenz, dass man die Kids immer wieder Anreiz schafft, damit sie einfach auch sich kreativ entfalten können.
Ja, ich meine, das war ja schon im Prinzip geografisch genau da, wo der ganze Scheiß für dich losging, oder so Mellow Park, alte Försterei, da hat das alles stattgefunden.
Naja, ganz früher war der Al-1 war ja noch im Allendeviertel damals.
Mhm.
Und da sind diese viereckigen Kästen, die gebaut wurden zu DDR-Zeiten, gibt's ja auch die Linse und andere Beispiele.
Ja.
Und ja, da Jugend verbracht, Siebdruck gemacht, selber Shirts entworfen, teilweise auch ein paar mit coolen Leuten irgendwie zusammen irgendwas entwickelt, die ersten Rap-Geschichten auf der Bühne probiert, einfach so ein bisschen kreativ sein, gab's Breakdance-Workshops und so weiter, also das All hat, war da schon ein richtiger Vorreiter und hammermäßig.
Ja, das
die Jugendclub-Kultur muss einfach noch mal ein bisschen,
genau,
angeschoben werden.
Deswegen wollte ich noch mal sagen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das, was da passiert ist, und es sind ja zum Teil noch Leute am Start, die damals schon mit dabei waren, so in der,
ja,
in der Organisationsebene,
ja, ja,
und so, und die wollte ich einfach noch mal lobend erwähnen, denn unter Umständen gäbe es ohne die gar keinen Romane und gar kein Gotti-Gottschild.
So sieht's
so
aus.
Also
so
insofern.
Aus. Auf jeden Fall.
Ein Hoch auf die Jugendarbeit und dann noch mal ein Hoch auf die neue Romano-Platte Copy Shop, von der wir zum Abschluss unseres Gesprächs Anwalt spielen. Du hast 2 CDs mitgebracht, die wir verlosen dürfen.
Ja, auf jeden Fall.
Einfach anrufen unter der 030 2000 9000, würde ich sagen, und eure Adresse durchgeben. Ron schreibt alles auf und schickt euch die CD zu. 030 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Wann geht die Tour nochmal los? Wann spielt ihr in Berlin?
25. Oktober Oktober geht sie los. Am 9. November, passend zu König der Hunde auch, ist ja der Wendezong. 9. November bauen wir nicht die Mauer wieder auf. da ist großes Konzert in der Columbia-Halle. Kommt alle rum, wir werden feiern. Ich habe 2 Schlagzeuger diesmal mit bei. Wow. Pianisten, neue Lichtshow. Ich habe ein paar neue Moves vorbereitet. Leute, lasst euch überraschen. Geil. Kommt rum.
Hey Romanos, neue Moves am 9. November. Das dürfen wir nicht verpassen. Und vielleicht kannst du ja in dem Zeitfenster kurz vorher oder am 9. selber nochmal vorbeikommen. Dann können wir vielleicht ein paar Tickets noch verlosen.
Sehr gerne.
An die Flux FM-Hörerschaft, die deine Kunst ja auch sehr schätzt. Romano, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich danke dir, danke
weiterhin
euch.
Alles Gute mit der Platte, mit der Tour und mit allem, was du sonst noch vorhast. Und wenn was ist, wenn du was offiziell besprechen möchtest, kommst du einfach vorbei. Du weißt ja, wo wir wohnen.
Durch. Perfekt. Tschüssi. Viel Spaß. Ciao.